Herzlich willkommen im Sumpf und hallo Gregor.
Hallo Felo. Schön, dass wir wieder hier sind.
Schön, ne? Dass ich hier bin. Gleich am Anfang muss man sagen, der Gregor ist da. Dann wissen alle, es wird gut.
Ich hoffe.
Ja, jetzt ist das der Zugzwang.
Das und noch eine Henry-Folge. Was gibt es Besseres?
Das auch noch. Wir waren ja beim letzten Mal ziemlich am Ende der Serie. Ziemlich am Ende von MASH. War das so 10. Staffel ungefähr?
Ja, so etwa. Wir haben in letzter Zeit sowieso eher im hinteren Teil der Serie Folgen besprochen.
Das ist ohnehin eher so der Teil der Serie von MASH, die für mich MASH ausmacht. Das ist so das Typische für MASH, wenn ich dran denke. Dann ist es immer
ab Winchester, ne?
So ab Winchester. Und jetzt sind wir gerade ganz am anderen Ende des Spenders, also am Anfang, also ziemlich am Anfang, sogar sehr, sehr, sehr am Anfang der Serie. Wir gehen so ans andere Extrem, nämlich in die 9. Episode der ersten Staffel. Nach Produktionsreihenfolge ist es aber sogar die 2. Episode. Das ist die 2., die produziert wurde. Und man merkt es, sag ich jetzt schon mal gleich. Ich krieg das immer durcheinander. Henry, please come home. Ach, Henry, komm doch wieder. So heißt das.
Genau. Am 19. November 1972 in den USA ausgestrahlt und bei uns am 12. Januar 1990, also vor 35 Jahren, Felo.
Ach ja, wie schön.
Aber auch das ist so krass, weil so 18 Jahre dazwischen, das war noch Ausstrahlungszeit, oder?
Das war noch Ausstrahlungszeit, ja. Heute ist es, oh Gott, das kann man gar nicht mehr vergleichen. Ich habe immer noch nicht die neue Doctor Who Weihnachtsepisode gesehen.
Dann hat sie dir ja noch keine Joy gebracht.
Nein, sie hat mir noch keine Joy gebracht. Das ist, weil bei Doctor Who nicht mittlerweile die Ausstrahlung außerhalb von England eher als in England? Oder
ja, weil die Disney-Plus-Veröffentlichung nach Westküstenzeit USA läuft. Also das wird auch, soweit ich das verstehe, auch in England ein bisschen kritisch gesehen, weil in England wird es ja nicht auf Disney-Plus, läuft es ja nicht auf Disney-Plus, sondern auf der BBC, auf der altehrwürdigen BBC, aber halt zu dem Zeitpunkt, wo es da halt läuft. Und da ist, soweit ich das verstanden habe, teilweise 12 oder 18 Stunden ist das Ding schon auf Disney Plus, also veröffentlicht, bevor es dann in England auf BBC, auf der BBC läuft. Da wissen Sie mal, wie es ist.
Also wie viele Jahre hatten wir jetzt zwischen Original 19 Jahre und jetzt sind wir bei minus 18 Stunden Unterschied. Das ist gut.
Ja, das ist doch mal. Also ich meine, es ist tatsächlich so, also es kommt, wird ja bei uns jetzt auch so bei Erdstandardzeit irgendwie auch sowas freigeschaltet wie dann 18.15 Uhr oder so, weißt du, wie so zu alten Fernsehzeiten wurde es dann freigeschaltet. Es ist eine verrückte Welt, Felo.
Ja, es ist schon toll, wenn man streamt und trotzdem analog veröffentlicht.
Ja, das haben sie bei der letzten Staffel ja auch irgendwie gemacht, dass das auch irgendwie so 19 Uhr oder 20 Uhr oder irgendwie sowas freigeschaltet. Was ist schon irgendwie so, ja gut, sie haben da, gibt es halt einfach so ein Stundenkontingent. Es läuft halt dann, wenn es in den USA eine gewisse Zeit dann, wir richten uns halt nach Westküstenzeit, USA.
So ist das.
So ist es, so gehört sich das.
So ist es. Westküste USA sind wir auch heute wieder.
Ja.
Im Griffith Park.
Genau. Im Griffith Park.
Im Griffith Park in Korea.
Richtig, richtig. Wir können ja, um die Folge einzuordnen, Henry Blake ist der Commander. Ne? Raider ist der Schreiberling.
Ja.
Ne? Und Burns ist da. Turtelt noch ganz hart mit Houlihan.
Ja, aber Houlihan kommt in der Folge überhaupt nicht vor. Das ist mir erst ganz am Schluss aufgefallen. Ja, Margaret ist nicht da in der Folge.
Es ist trotzdem noch so die harte Love-Zeit der beiden. Ja gut, ich wusste zum Beispiel nicht, dass es die zweite produzierte Folge ist. Ich dachte, es ist auch die 9. produzierte Folge gewesen. Ach, guck an, das ist also direkt nach dem sehr, sehr schlechten Pilotfilm.
Pilotfolge. Das wäre jetzt auch so eine Pilotfolge. Im Zelt haben wir Hawkeye, Trapper und Spearchucker.
Spearchucker, ja.
Der, äh, äh, ja, der zu der Zeit noch in der Serie war, der später rausgeschrieben wurde, als man gemerkt hat, dass es ein Anachronismus war. Im Roman wurde Spearchucker erwähnt, aber später hat man während der Serie herausgefunden, dass es einfach keine schwarzen Ärzte in der Army im Koreakrieg gab, dass das tatsächlich ein Fehler war. Deswegen verschwand Spearchucker im Lauf der ersten Staffel.
Wie viele farbige Darsteller, was man aber heute weiß, dass es nicht stimmt. Es ist nicht so. Also es gab welche. Aha. Und das ist damals schon sehr, also ich habe gelesen, dass das damals schon als sehr ein bisschen so vorgeschoben, dass man zu viele Charaktere hatte. Ah, okay. Und dann hat man halt einfach Figuren rausgenommen, die man gesagt hat, die nicht ganz in der ersten Reihe gestanden haben und so, und um Kosten zu sparen. Ah, also okay. Ich habe an mehreren Stellen gelesen, dass es nicht richtig ist, dass es kein schwarzes medizinisches Personal gegeben
hat. Okay, deswegen, okay. Ne? Medizinisches Personal sollte es auf jeden Fall gegeben haben.
Aber er ist ja auch kein Chirurg.
Doch.
Ja, oder?
Ist doch, Chirurg? Spearchucker ist, soweit ich weiß, ist er Chirurg. Zumindest weiß ich das noch im Film, wird er als, frag mich nicht, Facharzt für irgendwer, also als Chirurg ins Team geholt, weil er auch gleichzeitig Footballspieler ist.
Ja, ich hatte ihn als Anästhesisten irgendwie in meinem Kopf. Aber das kann auch falsch sein.
Das könnte man bei Gelegenheit mal überprüfen. Das weiß
ich nicht. Aber da muss die auch jeder alles machen.
Ja, aber die haben ja auch, der Anästhesist ist ja auch da. Das ist Ugly John.
Stimmt, du hast recht.
Das ist der Typ mit dem riesen Schnauzbart. Der ist auch noch da und den kennen wir auch nur aus der ersten Staffel.
Ja, ich glaube, die haben Charaktere rausgeschrieben, also rauf verschwinden lassen nach der ersten Staffel, soll wohl aufgrund des großen Castes und der dementsprechend großen Kosten gewesen sein. Und dass es da keine schwarzen Ärzte oder medizinisches Personal gegeben hat, soll eher ein vorgeschobenes Argument sein als die Wahrheit. Aber vielleicht ist es, also zumindest habe ich das so gelesen, ich kann ja jetzt aber auch keine Quelle, wir müssen das nochmal eruieren.
Ja,
aber ich finde das auch, egal wie es ist, ich fand ihn irgendwie eine interessante Figur, man hätte mehr draus machen können halt. Ne? Mm-hmm. Aber dann wäre das Zelt auch sehr voll gewesen, ne? Weil dann hätten wir vier Figuren gehabt, dauerhaft im Zelt. Ne?
Spearchucker hat auch meines Wissens nach in der ersten Staffel nur ein einziges Mal eine wichtige Rolle gespielt, das ist in der Folge mit der Moose, mit die geliebte Sklavin. Sonst hat er halt auch einfach nur noch jemand, der noch mit dabei war und nicht viel zu tun hatte.
Die Moose sehen wir übrigens in der Folge wieder, ne?
Ja, habe ich auch gelesen.
Die ist die eine mit der Gitarre, die später ein schönes Liedchen zupft. Ich kann ja mal...
Ja, zu dem Liedchen komme ich später noch. Okay, Liedchen, mach mal du jetzt dein
Ich komm ein paar Worte zu der Story in dieser Folge. Die Story ist nämlich, man merkt, dass sie noch relativ früh in der Serie war, denn Henry Blakes Kompetenzcenter MASH. Ne? Unser Camp, unsere Herzen, hat einen Efficiency-Preis gewonnen und ist irgendwie bei nahezu 95% Effizienz. Und das dafür kommt extra der General Hammond vorbei, um ein Preis und dem Henry Blake zu lobpreisen und im Camp einen Preis zu geben für hervorragende Arbeit. Und wir wissen ja, wenn etwas gut funktioniert, dann muss man es ändern. Ne? Und gemäß dem Peter-Prinzip und dem Hochloben wird die ganze Effizienz offensichtlich auf den Commander gebündelt, dass der ja diesen Laden so perfekt geführt hat, dass die so eine hohe Effizienz haben. Also wird er nach Tokio befördert. Und das nimmt er auch gerne an. Also Henry ist auch sofort weg. Also der überlegt auch nicht, der hadert auch nicht mit der Sache, sondern sagt, macht's gut, liebe Leute, ich lasse meine Liebelein und meine Männer hier zurück in den fähigen Händen meiner Numero Uno, Frank Burns, die das Kommando übernimmt, und lebt ab dann ein gutes Leben in Tokio, wo er ein hochrangiger medizinischer Offizier ist, der sehr viel Zeit in Badehäusern verbringt. Unsere Swamp Rats unterdessen, die sind nicht so ganz glücklich mit der neuen Kommandostruktur, weil der gute Burns ist eher so ein Freund von Morgenappellen, kein Alkohol, ne? Man muss in Uniform rumlaufen, der will doch tatsächlich das Militär in M, das M in MASH nimmt er tatsächlich sehr, sehr ernst. Ja,
genau.
Richtig, und macht ihnen halt das Leben so ein bisschen zur Hölle. Also überlegen sie sich, was sie machen können. Erst gibt es so die Überlegung, wir sehen einfach zu, dass wir nur Burns loswerden. Ja, aber wer kommt dann? Dann kommt der nächste Knochen. Wir müssen Henry wieder haben. Der versteht uns, wir verstehen ihn. Also, was macht man, um einen Arzt zurück an den Ort seines Wirkens zu bekommen? Man erzeugt einen medizinischen Notfall einer ihm nahestehenden Person, nämlich Trapper und Hawkeye sind bei ihm bei Henry im Badehaus, verbringen einen schönen Tag mit ihm in Tokio. Und dann fingieren sie einen Anruf und bei dem vermeintlich Radar ein großes medizinisches Problem hat und vielleicht stirbt. Das vermeintlich plaudern sie vor Henry aus, der sofort sagt, ich habe hier die besten Diagnosen in Illinois. In
Bloomington, Illinois.
In Bloomington, Illinois habe ich die besten Diagnosen.
Wo immer Bloomington, Illinois auch ist.
Sagen wir Illinois, hat er die besten Diagnosen gestellt und er möchte sofort mit zurück, fliegt auch mit zurück, weil er hatte Angst, Radar ist jemand, mit dem er eine gute Vater-Sohn-Beziehung hat und so, will ihn auch untersuchen. Schnell stellt sich natürlich raus, dass das Ganze nur fingiert gewesen ist. Es geht ein großes Tohuwabo, sie versuchen ihm, Henry, dann zu erklären, ja, wir wollten dich aber unbedingt wieder haben. Guck mal, wie unmenschlich Frank zu den Leuten hier ist. Und Henry, so schnell wie er gegangen ist, genauso schnell entscheidet er sich, aus was für einem Grund auch immer, zu sagen, ach, was, wenn ich eh schon hier bin, dann habe ich hier halt weiter das Kommando. Dann bin ich halt wieder da. Versucht dann am Ende ganz kurz noch ein hartes Regiment einzuführen, scheitert aber gleich beim ersten Versuch.
Weil er direkt einen Trink in die Hand gedrückt bekommt, ja. Und damit ist die Sache, ja.
Und alles ist wieder wie vorher.
Ja.
Ne? Und es ist eine Folge tatsächlich, die für mich aus der ersten Staffel sehr positiv hervorstößt. Ich mag die Folge irgendwie.
Es ist eine ganz, ganz eigenartige Folge. Ich möchte da noch nicht mein Resümee groß vorwegnehmen. Ich könnte dir da jetzt zustimmen, ich könnte dir da jetzt aber auch komplett widersprechen.
Beides ich habe auch gleichzeitig. Fragen. Ich habe auch Fragen noch. Ich habe auch noch einige Fragen, was die Folgen angeht. Wir können ja mal nochmal am Anfang anfangen. Ja. Ne? Wir haben ja den Auftritt von General Hammond, denn in den ersten Folgen, das zeichnet sie auch oft, ist ja häufig wirklich auch mal netteres medizinisches, also netteres militärisches Personal da gewesen, also hochrangiges. Ja. Später gehen die dann auch Star Trek-mäßig so ein bisschen immer in Admirals über. Mhm. Ne, aber hier und da taucht nochmal einer auf und der ist ja so einer, den wir häufiger in der Serie gesehen haben. Ja, auch zumindest am Anfang.
Genau.
Ne, genau. Und der lobt ja dann das Camp.
Der hat auch im Film mitgespielt.
Ach, ist das so? Ja. Der Schauspieler hat im Film mitgespielt?
Ich glaube, das müsste sogar die gleiche Rolle gewesen sein. Ach, oder zumindest hat er auch in General gespielt. Wie hieß er? G. Wood, glaube ich. Ich weiß nicht, wofür das G steht. Und Gary Berkoff, also Radar, sind die einzigen, die auch im Film mitgespielt haben.
Das wusste ich aber, dass dieser General dabei ist, das wusste ich nicht. Aber das ist ja ein schönes Continuity-Ding halt, ne? Ja, auf jeden Fall ist der ja da, um das Camp zu loben, ne? Also beziehungsweise Henry als die Leitung zu loben, weil die haben 90% Effizienz. Ne? Ja. Wird jetzt nicht näher ausgeführt, was das genau bedeutet. Also ob dann, sie retten halt den Großteil der Leute, die halt in vermeintlich 9 von 10 Leuten retten sie halt. Ne? Vermute ich jetzt mal. Obwohl Effizienz ja auch eigentlich eher so auch Menge mal Zeit und so.
Ja,
und,
ich gehe davon aus, dass es nicht nur das Medizinische, sondern auch die Verwaltung irgendwie damit gemeint ist. Also, dass Henry wird da als guter Verwalter hingestellt. Also, das ist, ich habe keine Ahnung, was dieses Effizienz, was das überhaupt zu bedeuten hat.
Es ist aber witzig, weil Henry ja sogar in seiner Dankesrede extra erwähnt, dass eigentlich Radar das Ganze leitet und ihn nur als Handpuppe verwendet, im Prinzip ein Sprachrohr. Und das ist ja an der Wahrheit nicht so ganz falsch.
Ja.
Ne? Deshalb habe ich dieses Peter-Prinzip vorhin erwähnt, dass er im Prinzip die Lorbeeren einstreicht für dieses Lob, für diesen Preis oder für diese Ehrung, die das Camp bekommt. Weil man könnte ja auch sagen, Mensch, wenn du das hier so toll machst, dann lassen wir dich doch bloß hier oder setzen dich in ein anderes Mesh, was nicht so eine hohe Effizienz hat. Nee, du kommst nach Tokio.
Ja.
Weil eigentlich könnte man auch sagen, du bleibst hier, weil du machst das super. Oder wir haben irgendein anderes Mesh, das 80-63, was nur 60% Effizienz hat. Und da gehst du jetzt hin und baust ein neues auf. Aber nee, wir holen dich heraus, Junge. Badehaus Tokio. Und wird nicht näher bezeichnet, was?
Aber scheinbar soll er ja in Tokio ausbilden. Also er soll künftige Lagerleiter ausbilden, denen beibringen, wie man effizient ein Mesh leitet. So habe ich das irgendwie.
Ja, aber es ist so, ganz genau gehen sie nicht drauf halt. Ne? Also er sagt auch, die haben später nur, sie haben total Stress da. Natürlich, was man immer sagt, was uns von dem, was er da zeigt, mit Badehaus und Essen und Sushi und so, nicht exakt übereinstimmt halt. Ne? Wo ich mich aber gefragt habe, und da habe ich versucht, ein bisschen was zu recherchieren, aber es, weißt du, Internetquellen sind ja auch sehr widersprüchlich. Ich habe versucht, so ein bisschen was über die Kommandostruktur in Mesh-Cams rauszufinden und habe zu meiner großen Verwunderung habe ich gedacht, dass Mesh das immer nicht so richtig macht. Ich habe gedacht, Mesh-Cams haben einen Kommandanten, der ist Militär und unter ihm sind Ärzte. Aber es ist tatsächlich oft so gewesen, dass die Kommandanten auch Ärzte gewesen sind, weil man so viel mögliches medizinisches Personal in die Führung auch gepackt hat, weil die auch noch so Mesh, also eine Art von nicht da angreifen, was sind Ärzte. Halt. Ja, ja, also ist es durchaus realistisch, dass der Commander auch ein Arzt ist. Aber nach dem, was ich gelesen habe, Felo, ist damit eher das Konstrukt von Potter realistisch. Nämlich ein Berufsmilitär, ein Militärsoldat, ein richtiger Soldat, der nebenbei noch Arzt ist. Während uns Henry doch immer so erzählt wurde, dass er eigentlich wie die anderen eigentlich ein Zivilist in Uniform ist, oder? Ja. Der wäre nach dem, was ich gelesen habe, eigentlich nicht derjenige, der so ein Mesh leitet, nein, sondern eher Potter. Das ist ein Unterschied, finde ich.
Ja, 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 das finde ich
zumindest auch. Zumindest so, wie ich es verstehe.
Potter hat als Lagerleiter, als Lagerkommandant immer mehr Sinn gemacht. Henry war, mein Gott, der hat ja noch nicht mal wirklich Uniform getragen die meiste Zeit, sondern eher so eine, keine Ahnung, Freizeitdress mit seinem Angelhut und so. Der war wirklich ein Zivilist, der war schon fast mehr Zivilist als die als Hawkeye und die anderen.
Und ich habe das in den Staffeln immer so verstanden, dass die alle Ärzte vorher waren, die eingezogen wurden. Mhm. Und somit als Arzt bekommst du einen einen militärischen Rang, weil das kann ich auch verstehen, dass du gleich so einen wie Captain oder so bekommst, weil du der Vorgesetzte von deinen Patienten oder bei dem Großteil deiner Patienten somit bist. Das kann ich auch verstehen. Aber Blake sagte ja irgendwann mal, ich glaube in dieser Folge unter Beschuss, dass er so eine Kommandoausbildung noch gemacht hat. Und da haben sie ihm gesagt, er darf sich nicht ergeben, bis ihm das gesagt wird, dass er sich ergeben darf. Also das war wohl ganz wichtig. Also hat er noch so eine zusätzliche Ausbildung gemacht. Aber trotzdem scheint es mir nicht realistisch zu sein, dass er der von seinem Werdegang her, dass er der Commander von dem Camp gewesen ist.
Also da ist dann wahrscheinlich Frank Burns eher tatsächlich als Nachfolger. Weil ist der nicht Berufssoldat?
Nein, aber der hat doch genau dieselbe Vita. Ach so. Also ich habe die alle so, also Felo, korrigier mich, aber ich habe die alle so verstanden, dass das eigentlich alle sind, die zu Hause irgendwelche Praxen haben.
Ja,
Frank Burns schreibt doch auch immer noch an seine ehemaligen, also an seine Patienten, dass sie ihn nicht vergessen sollen. Dass das eigentlich eingezogene Ärzte sind, die durchaus vielleicht eine zusätzliche Ausbildung der ein oder andere gemacht haben, weil Burns ist ja Major, und, aber Colonel wirst du doch, Henry ist doch Colonel, oder?
Lieutenant Colonel, ja.
Da muss eigentlich dann doch eher was Militärisches noch drin sein.
Irgendwie
wie gesagt,
schon.
Aber ich habe ihn immer so verstanden, als er hat zu Hause eine Praxis, ist eingezogen und er will einfach weiter sein Privatleben machen. Gut, wird nicht so genau darauf eingegangen. Also aber auf jeden Fall kommt er, also er wird halt jetzt befördert, weg nach Tokio halt, ne?
Ja.
Und Burns übernimmt als sein Nachfolger. Ne, wo ich mir auch sage, macht auch Sinn, weil man sagt ja, wenn das Camp bei 90% liegt, dann sind die alle irgendwie daran beteiligt, dann wird ja der Nachfolger auch wissen, wie es geht im Prinzip. Das macht auch für mich jetzt Sinn, dass sie da jetzt keinen neuen eingeführt haben.
Zumindest von der Logik
der Sicht
her
halt, ne?
Aus dem, macht das Sinn, dass Frank Burns halt Frank Burns ist und man weiß, das wird jetzt nicht gut gehen, ist für uns Zuschauer klar, aber aus der Sicht der Army ist das vollkommen nachvollziehbar.
Der sich aber in der Folge wie ein 1A-Militärknochen verhält.
Ja, tatsächlich ist der nicht so die Witzfigur, die er sonst ist. Das merkt man halt auch. Man war noch nicht so klar, wo man merkt an der ganzen Folge, dass man noch nicht so richtig sicher war, wo geht das eigentlich hin und wie sind die Figuren dargestellt. Es sind noch vieles anders. Radar hat mich total irritiert am Anfang. Frank Burns ist anders, der ist militärisch, der ist hart.
Ja.
Radar, als ich den gesehen habe, dachte ich, was ist denn mit Radar los? Was haben die mit dem gemacht? Bis mir aufgefallen ist, der ist total unrasiert. Also nicht nur unrasiert, es ist, als ob er sich Dreck ins Gesicht geschmiert hat. Das ist nicht nur ein Bartschatten, der wirkt, der hat nicht seine Wollmütze auf, sondern eine Art Militär, so eine Mütze. Der wirkt durchtrieben, der wirkt nicht so kindlich. Gut, das war in der ersten Staffel generell noch eher so bei Radar. Aber auch die anderen alle, es ist alles noch nicht so ganz, es ist alles noch sehr unausgegoren. Gerade der Anfang dieser Serie, die erste Staffel, wir hatten ja damals, als wir mit dem Sumpf angefangen haben, tatsächlich uns vorgenommen, das chronologisch zu machen. Also wir sind sehr lange in dieser ersten Staffel hängen geblieben. Und damals, ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass wir da, vor allem Ture und ich, eine sehr starke Antipathie gegen Hawkeye und Trapper aufgebaut haben. weil Hawkeye einfach für mich, das habe ich jetzt auch wieder gemerkt in dieser Folge, nicht die Sympathiefigur ist, die er eigentlich sein soll. Ich habe es tatsächlich geschafft, ihn diese ganze Folge über unsympathisch zu finden, so wie mir das damals auch gegangen ist, weil Hawkeye sich einfach am Anfang der Serie und Trapper immer irgendwie unmöglich benehmen. In der ersten Staffel, in den ersten Staffeln wird permanent Frank gemobbt. Klar, Frank ist ein Arsch und ein Depp, aber was Hawkeye und Trapper machen, ist klassisches Mobbing. Ihr Verhalten Margaret gegenüber ist unter aller Sau. Ihr Verhalten Henry gegenüber ist total respektlos. Und sie sind in dieser ganzen Folge irgendwie so, die ganze Zeit irgendwie so edgy. Du möchtest den eigentlich die ganze Zeit entweder möchtest du ihn eine links und rechts runterhauen, um ihm dieses schleimige Grinsen aus dem Gesicht zu watschen. Das sind falsche 50er eigentlich die ganze Zeit über. Und das ist so das, was der Anfang der Serie für mich ausmacht, was aber auch irgendwie gleichzeitig wieder einen gewissen Reiz ausmacht. Es juckt mich, es kratzt mich, aber gleichzeitig merke ich, da ist was da, was die Serie für mich auf einmal plötzlich wieder interessant und ungewohnt macht und auch spannend, dass ich hier was erlebe, was ich am Ende der Serie, in dieser 10. Staffel, überhaupt nicht mehr kenne. Auch vom ganzen Erscheinungsbild ist es anders. Es ist anders gefilmt, die Ausleuchtung ist anders, die Kameraeinstellungen sind anders. Mhm. Wenn sie durchs Lager gehen, sprechen sie alle durcheinander. Was Robert Altman im Film als Markenzeichen hatte, dass der hatte keine richtigen Dialoge, sondern die Hauptfiguren hatten Dialoge und die Nebencharaktere haben einfach dazwischen geplappert, ohne Skript. Da hatten sich Elliot Gould und Donald Sutherland auch sehr stark darüber beschwert, weil die ja eigentlich die Stars waren und man ihre Dialoge nicht richtig verstanden hat. Und das haben sie hier in der Folge zum Teil auch noch, dass sie ständig durcheinander plappern, dass sie, wenn sie durchs Lager laufen, wird durch irgendwelche Zeltbahnen oder Gitter durchgefilmt, sie gehen in das Messezelt und die Ausleuchtung ist dunkel und so. Und das ist alles noch eine ganz andere Atmosphäre
aber als später in der Serie. Ja, aber nicht schlecht, finde ich. Ich muss sagen, ich habe das Wort, was mir so einfällt, es ist viel rougher hier noch. Mhm,
genau.
Weißt du, so viel, du hast viel mehr so ein Gefühl, ein Beobachter aus einer Ecke zu sein.
Ja, das als gefällt es später mir auch tatsächlich ist. Sehr gut.
Ich finde das auch, also ich weiß jetzt nicht, welche Version ich besser finde, aber ich finde die zumindest auch nicht schlechter, als die ist halt etwas anders halt. Ne?
Reizvoll, finde ich's.
Ja, total.
Ich also muss auch sagen, wie Reizklima reizvoll sein kann.
Du hast ja auch gesagt, dass hier Burns hier wirklich noch wie ein 1A-Militärtyp, der nebenbei Arns ist, agiert. Aber ich fand auch sehr, also er wird ja dann, wie gesagt, der gute, Henry wird ja versetzt und dann nimmt das natürlich auch sofort an, was man, war vorhin so ein bisschen neckig, was man natürlich verstehen kann, Alter. Ja, das ist eine Beförderung, du bist weg aus dem Kriegsgebiet. Ne? Mhm. Das umso fragwürdiger ist ja eigentlich, dass sie ihren Freund mit diesem Trick wieder zurücklocken, eigentlich vor die Flinte, wenn man mal so böse sagt. Halt, ja, ne?
nicht nur vor die Flinte, sondern tatsächlich vor die Flinte.
Hätten die ihn da gelassen, wäre er vielleicht nicht mit dem Flugzeug 3 Jahre später abgeschossen.
Das ist nämlich genau das. Wir wissen ja, wie es mit Henry ausgeht. Der überlebt den Krieg nicht. In seiner letzten Folge wird er auf dem Heimflug abgeschossen und stirbt. Hätten Hawkeye und Trapper ihn nicht zurückgeholt, hätte Henry das Ganze wahrscheinlich überlebt. Ja. Und ich frage mich dann immer, ist denen in dem Moment, als sie später die Todesmeldung von Henry 3 Jahre später, 3 Staffeln später hören, ist von denen, vielleicht irgendeinem von denen, wenn die jetzt
echte Figuren wären,
das mal durch den Kopf gegangen?
Ich glaube, so darf man nicht denken, Felo.
Ich möchte aber gerne so denken. Ich möchte denken.
Aber du kannst dir.
Ist Hawkeye eigentlich klar, dass er Henry auf dem Gewissen hat?
Ja, aber damit setzt du ja voraus, dass da du kennst ja die Zukunft nicht, deshalb kannst du ja nicht wissen, dass dein jetziges Verhalten...
Nein, aber später, nicht jetzt, sondern wird Hawkeye später in der Serie. Ich habe neulich mal die Folge angeschaut, die erste der 4. Staffel, wenn Trapper verschwunden ist und BJ ankommt. Mhm. Und dann sitzen die da in der Bar und Hawkeye erzählt so ein bisschen, ach ja, Henry, das war ein großer Typ. Und dann wird er melancholisch und traurig. Und
die Bar, ne?
Ja. In der Bar. Und dann ist mir so der Gedanke, ja, wie verarbeitet er sowas eigentlich? Weil diese Geschichte, die wir heute anschauen, die kann man nicht wegdenken. Die ist einfach fest drin. Ist dem irgendwann mal klar, dass er Henry wieder nach Korea zurückgeholt hat und dass deswegen die Wahrscheinlichkeit besteht, Hawkeye muss sich doch eigentlich, egal ob es jetzt, der hätte in Tokio von einem Bus überfahren werden können, Henry.
Ja, da kann man sich keine Schuld für geben.
Was wäre, ne? Wenn und alles egal, aber.
Ja. What if Mesh?
Ja, aber was heißt, man kann sich keine Schuld geben? Natürlich kann man. Man kann sich keine Verantwortung dafür geben. Aber also, die Schuld ist eine ganz andere Sache. Das Schuldbewusstsein, das Gewissen, das ist ja eine rein psychologische Sache, also nicht juristisch gesehen, nicht nach
Militärrecht. Moralisch meinst du?
Moralisch, psychologisch.
Da wäre mir eher die Sache näher, dass ich dann mein Freund, und so sehen Sie ja Henry, wieder quasi wirklich vor die Flinte geholt habe, weil es nun mal im Camp viel gefährlicher ist als in Tokio, logischerweise. Ja. Also das tun sie ja aus purem Eigennutz. Das ist der pure Eigennutz. Und ich möchte aber, also das ist tatsächlich, also ich glaube nicht, dass man so denken sollte, dass man sagt, Mensch, hätte ich vor... Gut, das sind ja keine 3 Jahre in der Zeit vergangen, aber hätte ich den mal nicht zurück, dann wäre, vielleicht machst du dir als echter Mensch vielleicht hier und da mal so eine Gedanken, aber so sollt, du, man kann nicht in die Zukunft sehen und du bist da nicht verantwortlich. Das ist so, weißt du, diese tausende Versionen, tausende Entscheidungen, die tausende von Einflüssen auf dein Leben haben. Ne?
Da bin ich anderer Meinung, weil das ist ein sehr, sehr einschneidender Punkt. Wenn sowas im echten Leben passiert und du erlebst sowas Schlimmes, Traumatisches, wie dass dein Freund gestorben ist und du weißt und irgendwann du trauerst, du grübelst, du das lässt dich nicht los, wie das halt bei Todesfällen so ist.
Ja.
Du kannst nachts nicht schlafen, die Gedanken gehen im Kopf und irgendwann fällt dir ein, hätte eigentlich gar nicht hier sein müssen, der hätte in Tokio sein können, da wäre sicher gewesen und ich habe ihn zurückgeholt. Das ist
aus einer Melancholie,
rein psychologisch betrachtet, aus reiner psychologischer, dieses Schuldbewusstsein, sich selbst die Schuld für etwas geben, woran man ja eigentlich nicht schuld ist. Das hat nichts mit Ursache-Wirkung, das hat nichts mit dem Rechtlichen und all dem zu tun, sondern das ist eine reine Schuldfrage. Ich hätte zum Beispiel gerne gewusst, wenn am Anfang der 4. Staffel Trapper so durchdreht, man kriegt ja nur erzählt, dass er betrunken war, durchgedreht ist, ob da vielleicht in ihm auch irgendwas gearbeitet hat. Wir kriegen das alles nie erzählt und das sind alles Fantheorien, die ich hier aufbaue, aber ich spinne das gerade so weiter.
Es gibt später in der Serie, also es ist ja ein fortlaufender Handlungsstrang, dass immer wieder melancholisch auf Henry auch zurückgeblickt wird halt. Ja. Ne? Und es gibt doch die Szene, wo die diese 1000 Millionen Zungenspachteln kriegen. Mhm. Die bestellen doch irgendwie eine Kiste und haben dann irgendwie 100 Kisten oder so gekriegt halt. Und sagen, da kann der Krieg ja noch 10 Jahre dauern und so. Ja, das ist jetzt nicht witzig. Und da gibt es so eine Szene, wenn Hawkeye mit in der Bar sitzt mit diesen ganzen Zungenspachteln und sagt, egal wo die herkommen, gibt es doch noch neue. Und dann wirft er so weg, Frank Perkins ist weg, Winchester ist gekommen. Und dann nimmt er einen und zerbricht ihn. Mhm. Abgang Henry, ne? Ankunft Potter und so. Das sind so Sachen, die ich sehr, sehr stark finde, dass er ihn zerbricht in dem Moment. Und das ist vielleicht so ein bisschen in dieses Bild, was du jetzt gerade durchaus, du hast schon einen Punkt damit halt. Ne? Was mich viel mehr auch, oder was mich auch sehr interessiert ist, wir sind jetzt ja in der Sendungsreihenfolge, in der 9. Folge, in der Produktion, in der 2. Folge. Ja. Eigentlich viel zu früh, um glaubwürdig den Kommandanten aus der Haupthandlung zu nehmen. Ne? Also so als Publikum, selbst wenn, vielleicht haben sie die Folge, könnte ich mir vorstellen, ein bisschen nach hinten verschoben und nicht als zweites ausgestrahlt, weil es noch unrealistischer gewesen wäre, dass der in der 2. Folge schon der Commander rausgenommen wird aus der Handlung und nicht wiederkommt. Ne?
Ja,
es ist absolut. Schon für die 1. Staffel ist das eigentlich noch zu früh. Andererseits habe ich mir, das hat mich immer so ein bisschen gestört, dass ich dachte, ey, das glaubt doch in der 1. Staffel noch kein Mensch, dass Henry Blake da wegkommt. Aber andererseits hätte man vielleicht auch in den späteren Staffeln ihn nicht mehr als das Kompetenteste auf diesem Planeten halten können. Der dann, also auch seine Vorgesetzten haben ihn ja so ein bisschen kennengelernt.
Ja,
vielleicht hat man so die Waage so gezogen, dass man sagte, na, wir wissen, man ist trotz ihm bei 90% Effizienz. Weil er kriegt ja nicht mal diesen Gag hin, was ich vorhin bei dieser Dankesrede, wo er diesen sehr wahren Gag gemacht hat. Rainer leitet eigentlich die Einheit und benutzt mich als so quasi Handpuppe oder Sprachrohr. Und da lacht ja keiner. Das ist ja der Moment, wo du als Vorgesetzter eigentlich sagen müsstest, das war wohl kein Witz für die Leute und so halt. Ne? Aber das sind halt auch Militärknochen und so. Also man kann es dem guten Henry ja auch nicht vergelten, dass er da weggefahren, dass er sofort auch gegangen wäre, hätten wir wahrscheinlich alle auch gemacht. Natürlich. Aber
in Sekunden.
Es gibt ja dieses schöne Meme, also eins der schönen Mesh-Memes ist ja, wenn Trapper und Hawkeye dieses das Grüßen andeuten, wo man nur die Hand, wie sie mit der Hand wackeln, ja. Weil Burns zieht ja ins Kommandozelt und macht dann so eine Andeutungsgeste des militärischen Grußes und die gucken ihn nur an und er deutet es weiter an, dass er militärisch gegrüßt werden möchte und dann machen die halt nur dieselbe Bewegung, was ja auch so ein schönes GIF ist halt im Netz und das ist auch so, das finde ich so einen tollen Moment halt, wo sie dann merken, ab jetzt wird's anders. Burns, der dann sofort einen neuen Dienstplan rausgibt und Raider sagt, der macht aber unbeliebt. Und er sagt, ja, ich bin nicht hier, um geliebt zu werden. Und er sagt das und dann ist ja richtig. Auch wenn sie dann so sagen,
an der richtigen Stelle, ja.
Das ist so geil. Sie haben ja eine Personalbeförderung, eine Personalbelobigung der 4. Klasse. Ne? Und sowas. Und er führt ja dann Sachen ein wie Morgenappell, Sport, neuen Dienstplan, Inspektion, er nimmt den Leuten den Alkohol weg mit Waffengewalt. Er
mit
nimmt den Leuten
MP mit gezückter
mit
Waffe,
MP,
ja.
Mit gezückt, die bewaffnete MP ist ja auch immer nur da, wenn sie benötigt wird in MASH, ne?
Ja, stimmt.
Sonst die ist anscheinend immer so auf Bestellung da halt, sonst haben die pauschal da nicht welche halt, ne? Aber er führt ja eigentlich wirklich ein richtiges militärisches Regiment an, was zeigt, dass da noch der Frank Burns eher als der Militärtyp, der nicht, der zu, aus seiner Sicht zu Unrecht nicht der Commander ist.
Ja, ja. Ja? Was mir auch aufgefallen ist, der schmuddelige Raider am Anfang.
Ja.
Ab dem Moment, in dem Frank Burns das Kommando hat, ist Raider glatt rasiert.
Genau.
Und überhaupt, das ist eh so ein Thema. Wie am Anfang ist mir aufgefallen, als Frank Burns in das Zelt zieht, da ist Henry noch dabei, alle sind irgendwie schmuddelig und schmierig und versifft. Sogar Frank Burns hat einen Flecken auf seinem T-Shirt und wirkt verschwitzt und klebrig. Und dann, ab dem Moment, ab dem Frank Burns das Kommando hat, dann sehen alle ein bisschen sauberer aus und er hat dann auch seine Uniform richtig an. Interessanterweise, ganz eigenartig finde ich diese Ehrung von Henry. Da ist irgendwie Chaos im Outfit. Ganz am Anfang sind sie ja im OP. Da hat man so ein paar OP-Szenen. Dann kommen sie aus dem OP raus, tragen alle noch ihre weiße OP-Kluft, die sie scheinbar nicht abgelegt haben, und gehen auf ihre Zelte. Henry bekommt die Nachricht von Raider, dass General Hammond wegen der Belobigung, Schnitt, nächste Szene, die Belobigung findet statt. Hawkeye und Trapper haben sich mittlerweile in Schale geschmissen, in ihre komischen Spaß-Outfits, haben sich rasiert und geduscht. Henry steht da, neben dem General, der in Gala-Uniform dasteht, und Henry hat immer noch die weiße OP-Kluft an, mit dem weißen Mützchen, ist verschwitzt, unrasiert, steht da, entweder ist das wirklich kurze Zeit später gewesen, nur
eine Viertelstunde, so,
und die anderen haben es geschafft, sich sauber zu machen und er war so durch, oder das ist irgendwie Tage später und Henry ist wieder gerade aus dem OP gekommen. Nachdem Henry aber dann erfährt, dass er nach Tokio geschickt wird, Schnitt, nächste Szene, Henry reist ab, verabschiedet sich knutschend von seiner Freundin
Leslie.
Da ist Henry in Gala-Uniform, gewaschen, gebügelt, rasiert, geschniegelt. Also wenn er nach Tokio fährt, dann ist er aus dem Ei gepellt. Wenn er vom General geehrt wird, dann sieht er aus wie ein alter Schlappen, der gerade aus dem Wäschesack vom OP gezogen worden ist.
Kennst du dieses, der hat einfach vor seinem Chef so getan, als ist der gerade, kommt der gerade hart von der Schicht.
Kann auch sein, ja.
Nee, das ist doch, kennst du noch, es gibt doch, oh Mensch, wie hieß denn der letzte Kanzlerkandidat der CDU? Mensch, egal. Auf jeden Fall, da gab es auch dieses eine Bild, wo der mit seinen Leuten unten im Berg, also in so einem Bergwerk war und kam zurück. Ach, und Gott, alle sahen ganz normal aus, nur er hatte Ruß im Gesicht. Und der hat sich einfach Ruß ins Gesicht. Aber der Rest der Leute sah ganz normal aus, weil er aussehen wollte, als hätte er da gerade nachher Schicht geackert. Und vielleicht, Henry, glaube ich, ist nicht so der Typ, der das strategisch auf Karriere hin so macht. Aber ich hätte jetzt gedacht, der sieht so aus wie, ich habe gerade 3 Schichten hintereinander und deshalb sehe ich noch so aus. Weil eigentlich gerade das unmilitärische Outfit hier von Trapper und Hawkeye, das ist ja, lässt ihn ja eher nicht gut aussehen vor dem General halt. Ne?
Stimmt.
Also das ist schon so ein wilder Mix. Ne? Und dass er sich total aber fein macht für den neuen Job, ist kann ich dir auch erklären, Felo. Man zieht sich immer für den Job, den man haben will, an, nicht den man hat.
Alte
Kniggeweisheit.
Das leuchtet mir ein.
Das mit dem Ruß im Gesicht ist total super. Wenn du siehst aus, als kommst du gerade von der Schicht und der Rest sieht normal aus um dich rum. Nee, aber ich finde auch dann diese ganzen Inspektionen und das alles, was wie geil sie noch versuchen, Burns abzuwehren mit der Fliegenklatsche. Junge, ganz vorsichtig. Und dann hat er ja, ich finde das total hart, dass er diese MPs dabei hat, die sofort im Zelt die Knarre ziehen. Ne? Nur um denen die Distille wegzunehmen halt. Ne? Das ist eigentlich schon so ein bisschen, gut, die mussten in kurzer Zeit das jetzt auf links drehen, dass das total schlimm da ist und so halt jetzt. Ne? Echt ein militärisches Camp.
Ja, und es ist mir auch aufgefallen, dass die Sumpfratten ja auch reagieren. Sie reagieren zwar ironisch, indem sie aufspringen und Haltung annehmen und sich dann sofort wieder in ihre Sessel fläzen und weiter trinken. Aber auch zum Beispiel morgens bei diesem Morgenappell, wenn alle Turnen sitzen am Anfang, in der letzten Reihe Trapper, Hawkeye und Spearchucker auf Fässern rum und hampeln so ein bisschen mit.
Komm, das ist super.
Und dann steht plötzlich Burns neben ihnen. Hawkeye bemerkt ihn und springt schnell vom Fass runter und turnt mit, so nach dem Motto, oha, der Chef hat mich erwischt. Das würde der später nie mehr machen, Frank gegenüber, ganz egal, ob Frank das Kommando hat oder nicht.
Ja.
Und das ist irgendwie so dieses Zeichen, Frank greift jetzt hier hart durch und
wird noch ernst genommen.
Ja.
Er hat ja offensichtlich militärische Söldner auf seiner Seite. Nee, das ist schon cool. Und auch der Gedankengang ist, was machen wir? Wie können wir Henry loswerden? Burns loswerden? Mhm. Wir könnten ihn vergiften. Wir könnten dies oder das oder jenes tun. Ja, aber was ist mit dem Nächsten? Dann kommt der Nächste, den wir nicht kennen und der ist vielleicht noch ein härterer, ne? Potter war ja noch weit. Ne? Und dann kommt ja dieser Plan, dass man quasi Raider eine Krankheit vortäuschen lässt, die man nicht diagnostizieren kann, aber die sicher tödlich sein wird.
Erstmal war es, glaube ich, so, sie wollen nach Tokio, um an seinen Ehrgeiz zu appellieren, um Henry klarzumachen, seit er weg ist, geht das Lager vor die Hunde, die Effizienz geht runter, die Leute sind alle scheiße drauf, weil Frank so mies ist und alle hassen sich, um ihn am Ehrgeiz zu packen, dass er wieder zurückkommt, weil er dieses Lager ja aufgebaut hat, dass er wieder zurückkommen will, um sein Werk quasi nicht vor die Hunde gehen zu sehen. Das ist so damit fängt der Plan ja an.
Ja, aber die haben von Anfang an einen B-Plan in der
Natürlich,
Hinterhand.
Das merkt man auch.
Aber es ein bisschen funktioniert es. Aber Henry sagt auch später, ich weiß noch, wie wir damals mit den Pferden hinten den Berg runtergekommen sind und hier unser. Also er hat das Mesh anscheinend da wirklich aufgebaut.
Ja,
halt,
ja,
ne?
Das stimmt schon.
Oder war von Anfang an der Erste. Aber es gab keinen Pike vor ihm.
Ja.
Weißt du, er ist schon der Erste. Als wir damals die runterkamen mit der alten Rüttelmaschine hier hinten.
Das war quasi Pike und das Potter ist Kirk.
Ja. Und Potter ist Kirk, ja, richtig. Und genau. Und dieses ihn da besuchen und dieses Leben, was er da hat, in diesen geilen Kimonos und diesen, in diesem Swimmingpool, weißt du, was ja einfach nur so eine große Tonne ist halt. Ne?
Und sind das jetzt Geishas? Sind das Badedamen?
Ja, es sind ja die haben ja da diese Massagen, wo die auf die rumlaufen, also rumtrampeln und so halt. Ne?
Das ist herrlich. Diese Rückenmassage, wo die Masseusin ihm über den Rücken läuft, barfuß. Überhaupt, diese ganze Tokio-Sequenz, die macht diese Folge für mich zu einem Highlight der gesamten Serie. Und zwar schon allein wegen 4 Sekunden. 4 Sekunden, in denen man Originalmaterial aus Tokio, aus den 50ern sieht.
Ja,
eine Straßenszene aus Tokio, 4 bis knapp 5 Sekunden, mehr ist es nicht. Und das macht es auf einmal echt und real. Auf einmal hast du das Gefühl, du bist wirklich in Tokio. Du hast wirklich das Gefühl, du bist da vor Ort. das hätten die andere, ähnliches Material gehabt, wenn man später, man ist ja ständig in Seoul oder so. Man sieht so.
Haben sie es nicht mehr gemacht, ne?
Wahrscheinlich ist es schwer, an so Material ranzukommen, das dann in Farbe war und nicht in Schwarz-Weiß und so. Und da hatten sie einfach diese 4 Sekunden. Ich habe gelesen, dass es sogar anachronistisch war, weil die Autos alle spätere Baujahre sind. Das hat mal irgendjemand rausgefunden. Ja. Aber es passt in die Zeit es wirkt echt auf einmal.
Absolut. Und die paar Sekunden machen dieses Besuch in Tokio auch real. Und du hast recht, das ist echt schade, dass sie später das nicht mehr so oft gezeigt haben, dass man die Außenszenen der Stadt gesehen hat. Übrigens, da du gerade sagst, anachronistisch, es gibt eine Szene, wo Ray dann Comic liest.
Ja.
Dieses Comic ist auch erst Ende der 60er Jahre entstanden und nicht hier 1951, gerade sind.
Das ist aber schön. Genau, das waren das Comic-Label wurde später zu Marvel. Also wir sind hier. Marvel, das MCU lässt schon ein bisschen
vorgrüßen. Ja, aber sonst, es wird ja auch Superman und so wird ja auch häufig erwähnt, auch schon von Raider und so. Auf jeden Fall ist ja dieser Besuch, also sie haben das ja sehr clever gemacht mit diesen zwei Räumen, die sie da haben. Sie haben dann diese Schiebetüren, sie haben dann diese Geishas, sie haben dann diesen Massageraum, wo diese Dame auf Henry rumtrampelt und er sagt, wenn eine Bandscheibe rausspringt, gleich wieder reintreten und so halt, ne? Das ist total herrlich und dann auch, wie die beiden dann so auftauchen in dem Pool, weißt du? Und das ist einfach, wir sind auch wieder bei dem Punkt, offensichtlich hat Burns die beiden ja gehen lassen und wir sind dann wieder bei der Konstellation, jetzt ist Burns der einzige Arzt, der noch übrig geblieben ist im MASH. Hoffentlich kommen keine Patienten.
Ja, aber wir haben ja vorher gesehen, wenn die da rumlaufen, es scheinen wirklich sehr, der Ärztestab ist recht groß. Ich habe keine Ahnung, wie viele von den Ärzten jetzt nun tatsächlich, da sind wir wieder bei der Spearchucker-Frage, tatsächlich Chirurgen sind oder Anästhesisten oder so, also später haben wir immer diesen sehr kleinen Ärztestab. Es kann keine zwei Schichten geben, immer nur eine Schicht, weil einfach zu wenig Ärzte da sind. Und
was das Trinken halt fragwürdig macht.
Ja, was alles fragwürdig macht.
Das ist ja auch nicht. Also ich habe mal, auch das habe ich nachgelesen und da stand drin, dass eine normale Besetzung, also Meshs waren wohl kleiner, als sie in der Serie dargestellt wurden, das Camp. Und da reden wir über 10 Ärzte. Ist eine normale Mesh-Besetzung gewesen. Ne?
Ja.
Also das 10 Ärzte ist ein Unterschied zu 4.
Absolut. Bei 10 Ärzten kannst du ohne Probleme 2 bis 3 Schichten einführen und die können dann rotieren und können, also müssen nicht 48 Stunden Schichten im OP hinlegen oder so.
Oder wie unsere Star Trek-Helden, die ja immer, wenn eine Katastrophe war, war Gott sei Dank die A-Crew auf der Hauptbrücke.
Natürlich,
und so.
Immer nur.
Das fand ich im Nachhinein so niedlich. Du erinnerst dich, Felo, du erinnerst dich noch sicher an die erste Staffel TNG, wo wir 3 Maschinenraum-Chefingenieure hatten.
Ja,
da gab es noch hier Leland T. Lynch, der sich immer mit einem kompletten Namen gemeldet hat.
Guten Tag,
ist Leland T. Lynch. Und dann gab es noch eine Frau und noch diesen etwas dickeren mit dem Bart.
Mit dem Bart, Reisenden dabei war.
Ja, die waren so auf ein paar Folgen verteilt und da hat es im Nachhinein, haben sie wohl mal gesagt, dass sie sich da noch nicht entschieden hatten, wen sie da in den Maschinenraum setzen wollten, der Maschinenraum in der ersten Staffel auch noch nicht so präsent gewesen ist und deshalb haben sie es mehr auf der Brücke spielen lassen. Aber eigentlich ist es total clever, weil du hast ja auch so ein 3-Schicht-System und so halt. Ne?
Ja.
Ne? Also auf jeden Fall, sie appellieren ja an Henry, ne? Und der ist ja so, auch Leslie, seine Affäre. Hier wird ja auch ganz locker. Ich meine, seien wir mal ehrlich, es ist natürlich alles, der lässt sich da hier auf dem Rücken massieren, dann die Geishas, ne, die da Musik machen und so. Das hat natürlich alles auch so ein bisschen eine hart ausbeuterische sexualisierende Geschichte hat.
Ich bin mir auch ziemlich sicher, der hätte ja auch Leslie mitnehmen können.
Ja.
Versetzungsgesuch, wenn der nur, dann hätte er halt da Leslie wäre dann das Äquivalent zu seiner Ehefrau zu Hause gewesen, dann hätte er sich in Tokio nicht amüsieren können. Also hat er sie mal lieber im Lager zurückgelassen.
Also auch, dass
und
er
der
sagt,
Abschied
er
ist ja wildes Rumgeknutsche, das scheint schon eine heftigere Affäre gewesen zu sein.
Also die sind da alle keine Kinder von Traurigkeit und es ist wahrscheinlich in so einer Kriegssituation, wer will es da moralisch verurteilen oder beurteilen, aber du weißt ja, what happens in Korea stays in Korea offensichtlich.
Ja, ganz offensichtlich, das kommt noch nicht mal bis nach Tokio.
Offensichtlich noch nicht mal das, aber auch davon lässt er sich ja nicht erweichen und so. Ne? Also auch so mit, verstehe euch ja, aber hier, ich gehe hier nicht mehr weg, hier kriege ich meine Geisha, meine Musik, hier das Essen ist total
toll. Ich hatte 3 Vorlesungen die Woche und an den Rest der Zeit habe ich Freizeit, so sagt er das.
Genau, Genau, und er sagt noch, und das Kabuki-Theater irgendwie. Das Kabuki-Theater ist auch toll. Und dann startet ja relativ unvermittelt Plan B. Also muss der ja schon so quasi in der, die kennen ja ihren Henry auch, obwohl wir erst in der 2/9. Folge sind. Ne? Aber wer weiß, wie viel da vorher schon passiert ist. Und dann kommt ja der Anruf von Leslie, mit der er noch kurz telefoniert, und dann Raider, aha, und dann simuliert ja Hawkeye, dass er, ja, Raider sagt dann, ja, also ich mir geht's dann ganz schlecht, aber ich hoffe, ich komme mit den Symptomen nicht durcheinander. Ja, mach nochmal Blutprobe und so, ah, hier Abstrich, hier sag hier Ugly John Bescheid und so, und da muss nochmal hier weiße Blutkörperchen gecheckt werden und so, und dann sagt er zu Trapper, wir müssen los, hier, wir haben einen Patient, ja, was Schwieriges, ja, Fieber, wir wissen nicht, wo es herkommt, ganz schlimm und so, und dann sagt noch, und dann sagt Trapper, ja, absichtlich, Raider ist ein harter Hund. Ne, der schafft das schon. Sagt er, wie Raider, du Idiot, weil sie ja so tun, als soll er es nicht erfahren. Du, wir wollten nicht, dass du es weißt, denn du bist dein einziger guter Freund auf der Erde und so. Ne. Ja, übrigens, wenn er es nicht schafft, könntest du bitte den Brief an seine Eltern schreiben, bitte einfache Worte, es sind einfache Menschen und so. Und da zeigt sich, ich finde da, wie Henry sofort dieser Mix aus Kimo, egal was du an Uniform anhast, noch ein Kimono muss üben drüber.
Ja. Natürlich. Weißt
du, das ist großartig.
Da wird ganz schnell der Kimono abgelegt. Die anderen beiden sind ja auch. Die haben ja im Lager nie Uniformen richtig an. Oder wenn, dann halt nur die grünen Schlapperuniformen. Und die anderen beiden tragen da in Tokio auch die schicke Uniform mit Krawatte und oben drüber noch ein Kimono.
Ist einfach unklar. Aber das zeigt auch, dass Henry Black wirklich vom Kommando ein bisschen was Höheres ist. Weil er sagt ja dann noch der Dame des Hauses, sie soll mal beim Flughafen anrufen und einen Hubschrauber für ihn, sagen sie es für ihn, einen Hubschrauber, fürs Mashcamp klar machen. Sagt er der netten Dame des Hauses und so. Mhm. Ne? Und halten Sie mal mein Essen warm und so, ich bin bald wieder zurück.
Ich frage mich auch, ob das angedeutet sein soll, dass die mit dem Hubschrauber von Tokio nach Korea rüberfliegen. Was
wirkt
von
so.
Der Strecke nicht stimmen kann.
Das kann nicht sein.
Kann
ja, das
unmöglich
kann nicht sein.
Stimmen. Ich gehe eher davon aus, dass er mit dem Hubschrauber zum Flughafen gebracht wird, dort rüber fliegt und von da aus den Hubschrauber ins Lager nimmt.
Man hat nicht das Gefühl, also man hat bei der Serie immer das Gefühl, Tokio wäre um die Ecke.
Ja.
Weißt so du, so eine 2-3 Stunden unterwegs und dann bist du da irgendwie so. Das ist ja nicht so. Das ist ja nicht mal dasselbe Land.
Ach, es ist ich habe irgendwo gelesen, mit dem Hubschrauber wären die 7 Stunden unterwegs und das würden die gar nicht schaffen, weil der Hubschrauber nur für 2 Stunden Reichweite fliegen könnte oder so.
Ja. Ja.
Aber ja, na, es ist schon irgendwo, die Geografie ist immer etwas vage.
Je nach Bedarf. Das war, wie weißt du noch, bei Game of Thrones in den ersten Staffeln, wo meine Figur eine ganze Staffel weg war, weil sie war auf der Reise von A nach B und dann war die ganze Staffel unterwegs. Und dann später waren die auch so, in den letzten Staffeln waren die auch immer ad hoc da, wo sie sein mussten.
Genau,
und
genau so. Das ist der Game of Thrones-Effekt. Ja,
so. Hattest du keine Zeit mehr für. Auf jeden Fall fliegen sie ja zurück.
Warte, bevor wir zurückkommen, ich möchte noch ganz kurz in Tokio bleiben.
Ach ja.
Denn diese wundervolle Stelle, wenn sie da Sushi essen und diese zwei, ich bleibe jetzt mal bei dem Wort Geishas. Irgendwie gefällt mir
das. Sagen wir bei Geishas.
Sagen wir sind politisch unkorrekt genug, um das zu sagen. Stehen da, die eine spielt Gitarre und die singen ein Lied auf Englisch, das ich sofort wiedererkannt habe. Ich werde jetzt noch nicht sagen, was es ist. Ich werde es einfach mal kurz anspielen. Und dann sag ich, was es ist.
Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen da. Kuchen da, Kuchen da. Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen da. Na, wie geht's, na, wie steht's, na, wie geht's?
Fabelhaft, fabelhaft, fabelhaft.
Fabelhaft, fabelhaft, fabelhaft. Das ist Ernie und das Krümelmonster.
Großartig.
Das kannte ich aus meiner Kindheit, aus der Sesamstraße. Oder, nein, warte mal ganz kurz. Ich muss mal kurz hinter mich greifen. Hier habe ich es nämlich. Ich hatte als Kind eine Sesamstraßen-Schallplatte. Die halte ich dir mal kurz hier ins Bild.
Ja.
Da wurden bekannte Sesamstraßen Spots von den Puppen neu aufgenommen mit den Originalsprechern.
Geil.
Denn Ernie wurde von Gerd Duvner gesprochen und gerade auch gesungen. Bert war damals noch Wolfgang Kieling.
Alter.
Der hat ja auch Charlton Heston im Planeten
abgesprochen. Ja, wollte ich gerade sagen, Alter.
Und das Krümelmonster hier, fabelhaft, das war Alexander Welbert und die haben diese Spots nachgespielt für die Schallplatte. Das ist nämlich von der Schallplatte und nicht aus dem, Fernsehen, aus der Sesamstraßen-Sendung. Wenn man das nämlich im Internet sucht, auf YouTube, findet man den, hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen da, Spot,
ja,
der etwas anders klingt. Hat mich immer total irritiert, bis ich begriffen habe, dass die Sesamstraße Buch- und Schallplatte Originalaufnahme, die ich als Kind hatte und heute immer noch habe, extra neu produziert worden ist.
Geil.
Das und das ist, geil. Ist dieses Lied, das ist ein uralter Song. If I knew you were coming, I'd have baked a cake. Das sind
die beiden Gators.
Ja. Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen da. I'd have baked a cake.
Oh, das ist mir gar nicht klar. Das habe ich gar nicht. Oh, cool, das ist ja super. Dieses Bakes the Cake, ja, das habe ich im Ohr. Aber stimmt, das habe ich gar nicht im Ohr. Das ist ja geil,
und
stimmt.
Die singen das auch noch so schön falsch und schief. Ach, das ist einfach herrlich.
Die eine mit der Gitarre ist die Muse aus der späteren, also ja, je nachdem, ob Produktion oder Ausstellungsreihenfolge, ist die Muse.
Ja, vielleicht hat sie ja noch Karriere in Tokio gemacht. Nein, das ist sie.
Wer weiß. Aber das ist ja geil. Das ist wirklich schön. Ja. Das ist ja wirklich cool.
Ja, das hat mir, auch das ist sowas, was für mich diese Folge wieder zu was Besonderem macht. Gerade weil am Anfang der Serie noch diese Schlager immer wieder eingespielt werden. Man hat ja häufig dann noch durch das Lautsprechersystem irgendwelche Schlager, die meistens auf Koreanisch, irgendwelche amerikanischen Schlager, My Blue Heaven, hört man jetzt diesmal nicht in der Folge, aber das ist auch ein Song. My Blue Heaven. Das ist für mich so präsent und so verbunden. My Blue Heaven ist es halt auch so ein alter Schlager mit MASH verbunden. Das ist für mich den, dass ich irgendwann auch nochmal tatsächlich den Film My Blue Heaven mit Steve Martin und Rick Moranis in den Sumpf bringen will, der außer dem Titel gar nichts mit MASH zu tun hat.
Krass, wirklich, wirklich echt krass.
Aber die Musik in MASH, das ist auch so, ich habe mir damals, als ich den Soundtrack vom Film gekauft und den musste ich importieren. Den hat man nicht irgendwie im Laden gekriegt, den musste ich, das war ein Asien-Import, einfach weil ich die Musik aus dem Film so geil fand. Diese Schlager, die da immer wieder gespielt wurden. Das, was war da? Da waren noch so ein paar Stücke. Ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen, aber das, Musik ist hier schön. Auch der Soundtrack ist in der Folge anders als sonst. Der bringt mehr Stimmung rein und untermalt das alles. Es sind so Szenen, die werden musikalisch untermalt, um da eine gewisse Verspieltheit reinzubringen, was man später sonst nicht mehr so hat.
Nee, später gab es ja ab und zu nochmal, dass sie Radio gehört haben, auch vom Feind sogar, wo dann gesagt wurde, ne, ja, eure Frauen sind zu Hause mit anderen Typen zusammen und geht nach Hause, GI und sowas halt, ne. Ja, aber das ist ja schön, das ist ja wirklich cool. Wir sind ja, wenn wir jetzt, wir haben ja noch Raider auf dem OP-Tisch quasi, oder naja, eigentlich im Aufwachraum, beziehungsweise in der Krankenstation. Die kommen ja dann an und dann möchte ja Henry, der ja sagt, er macht die besten Diagnosen in Bloomington, ne, ist also ein perfekter Diagnostiker, sagt dann, tut's hier weh, au. So, also wie geil Raider das dann, und so, und Burns kommt rein und sagt, hier stehen Sie auf, Sie müssen die Berichte fertig machen, sehen Sie, so unmenschlich ist der hier zu allem. Eben ging es dem doch noch total gut. Heute Morgen hat er einen Eimer Eis geschüffelt. So, das ist super. Und wie geil Henry, der Mann, der die besten Diagnosen in Bloomington, Illinois macht.
Ich frage mich wirklich, was Bloomington, Illinois für ein furchtbares, mieses, kleines Kaff ist, wenn so
jemand
als der beste Diagnostiker gilt, der einfach zweimal draufdrückt und sagt, komm, und jetzt schneiden wir ihn auf, denn wir müssen da mal reinschauen.
Ja, weil er hat ja eigentlich Symptome, die auf dem Infekt irgendwie so ein bisschen mehr auch, na gut, er hat ja auch so Körper, also sie lassen es ja bewusst vage, dass man nicht sofort drauf kommt, weil sie wollen, also was war denn jetzt eigentlich eigentlich der Plan? Der Plan war der Plan jetzt, dass Henry ihn irgendwie heilt oder sagt, der braucht diese Zuckertablette und dann geht's ihm super und deshalb bleibe ich hier?
Ich glaube, soweit haben die einfach nicht gedacht. Die haben einfach nur gedacht, wir holen den ins Lager zurück und dann wird der schon irgendwie umkippen. Dass Henry auf die Idee kommt, wenn Radar krank ist, dass Radar dann vielleicht tatsächlich... Also ich weiß nicht.
Dass Henry er muss doch einen Plan gehabt haben, oder?
Da gab es keinen Plan, weil das macht alles hinten und vorne keinen Sinn, denn an diesem Punkt sind sie in der Sackgasse. Entweder findet Henry sofort raus, dass Radar nichts fehlt, das hätte jeder Idiot feststellen können, dazu musst du nicht Medizin studiert haben, dazu hast du wahrscheinlich sogar noch mehr Chancen, wenn du nicht Medizin studiert hast, um zu erkennen, dass Radar nichts fehlt, dass der nur simuliert. Dann rauscht Henry sofort wieder ab, ist sauer, was er ja auch ist, als er rausfindet, dass das alles ein Trick ist. Oder Henry versucht irgendwas zu finden, um Radar zu heilen, aber wieso das dann dazu führen soll, dass er dann im Lager
bleibt. Ja, und dann müsste er ihm ja echt was verabreichen oder irgendwas geben. Das wäre ja wahrscheinlich gar nicht, auch medizinisch, ethisch nicht vertretbar irgendwie halt. Nein, also das ja allein schon nicht. Also da über Ethik müssen wir jetzt nicht. Aber wie geil auch. Also ich frage mich, was der Plan dann ist. Dass sie dann sehen, dass Burns reinkommt und sagt, hier, sie machen jetzt erstmal hier die ganzen Berichte fertig. Ja, er wäre dann auch aufstehen, dann sagt er, siehst mal, wie unmenschlich, so unmenschlich ist er hier zu jedem. Und so halt, ne, dass das der Moment haben soll, ne, dass er dann, dass Burns halt schlecht zu Radar ist in dem Moment.
Was
halt,
ich nur interessant fand, ich fand Burns nicht mal so schlimm.
Nee, er hat total recht.
Der hatte recht mit allem, was er gesagt hat. Und vor allem, als Henry gesagt hat, wir operieren, war Burns die Stimme der Vernunft, der gesagt hat, Henry, jetzt hören Sie erstmal, oder er sagt dann zu Henry oder Colonel, wir wollen doch nicht gleich operieren, wir müssen doch erstmal alle anderen Untersuchungen machen. Das, was die anderen eigentlich hätten sagen sollen, bevor wir operieren, doch lieber erstmal Röntgenstrahlen und die ganzen Tests machen. Also Burns ist die Stimme der Vernunft, während Henry gerade total drüber ist. Und Hawkeye und Trapper nur daneben stehen und blöd aus der Wäsche gucken.
Ne, noch geiler ist aber auch in dem Moment, da habe ich Burns ein bisschen gefeiert, als er zu Henry sagt, sie müssen dann, wenn sie jetzt hier behandeln, dann müssen sie erstmal das Formular für durchreisende Ärzte ausfüllen. Ja. Und Henry sagt, da pfeife ich drauf. Da lässt er jetzt den Vorgesetzten raushängen und so. Und dann, als dann dieser Streit eskaliert, sagt er, ja, hier, ich brauche sofort den und den, hier ist Ugly John an der Anästhesie, klären Sie das mal. Und dann springt Radar ja auf, ja, Sir, organisiere ich, weil er ist ja der große Organisator und rennt raus. Und da merken sie alle, Henry merkt, das ist halt ein Bluff gewesen halt, ne? Weil er in dem Moment aus der Rolle rausgefallen ist halt, ne? Und es ihm doch gut geht halt, ne? Und sehen Sie, ich habe doch gesagt, er hat simuliert und so. Und dann kommt der Moment der Erkenntnis mit Blick auf die Uhr, wie viel Zeit sie in dieser Folge noch haben. Hm. Und Henry sagt, ah, wisst ihr was, ich bleibe hier. Wenn ihr es so einsetzt, ich frage mich, was der Gedankengang dann gewesen ist, weil das erschließt sich mir nicht, dass er sofort gegangen ist. Das kann ich komplett sofort verstehen. Ja. Das macht alles super Sinn. Aber dass er dann nur, weil sie ihn da hingelockt haben, ihn ja im Prinzip verarscht haben, ihn da irgendwie 18 Stunden in so ein durch Feindesland haben fliegen lassen, nur damit er da wieder vor die Flinte kommt, dann sagen, dann bleibe ich dann doch.
Ne? Stell dir mal vor, die hätten sowas mit Colonel Potter gemacht. Das ist eine, der hätte denen den Arsch aufgerissen, zu Recht. Die hätten sich das nie getraut. Diese Art von respektloser Behandlung, diese Art von Verarsche, hätten die sich bei Potter nie im Leben rausgenommen, weil die den wirklich respektiert haben. Und das zeigt eigentlich nur, wie wenig Respekt sie vor Henry haben und was das für ein Lappen ist.
Also ich hätte auch Henry total verstanden, wenn er gesagt hätte, so, ich bin wieder weg, Leute, ruft mich nicht mehr an.
Ja.
Halt, ne? Aber naja, gut, mit Blick auf den Vertrag für die ganze Staffel und dadurch, dass wir noch 30 Sekunden Lauflänge haben, musste er natürlich, also es erschließt sich mir überhaupt nicht, nee, dass nicht er sofort sagt, weißt du, ey, komm jetzt, wenn ich hier diese ganzen Urinale alle sehe, dann habe ich so ein Gefühl von Heimat und so und da bleibe ich dann doch wieder hier. Dann
hat man ja noch, passiert mich jetzt?
Ja. Gesagt, wenn du willst, können wir auf dir rumtreten.
Ja, genau.
Ne, rumtrampeln. Das wird ja noch angeboten von Hawkeye mit einem Augenzwinkern. Und dann ist ja diese letzte kleine Szene noch, die du vorhin schon erwähnt hast, wo er sagt, Achtung, jetzt werden hier ganz andere Seiten aufgezogen und indem sie ihm einfach einen Drink reichen, ach ihr seid ja wieder, ist es wieder der, ne, da ist denn, also Henry ist ungefähr so sauer auf andere Leute, so lange wie ich.
Ja.
Weißt du, ich bin auch so ein extrem harmoniebedürftiger Typ und ich kann mich innerhalb von Sekunden komplett, habe ich es wieder weg und dann mag ich wieder die Person. Ich kann nicht lange sauer sein auf was, weißt du? Und tja, ich glaube, Henry ist auch so.
Das hat Henrys, beide Henrys.
Ich bin auch ein Henry, vielleicht ja. Bin ich auch. Also ich bin definitiv mehr ein Henry als ein Potter. Definitiv.
Ja, ich meine, gut, Henry ist auch eine der großen Sympathiefiguren in MASH. Das darf man auch nicht vergessen.
Er
ist mir wirklich in diesen ersten drei Staffeln unglaublich ans Herz gewachsen, weil Henry so unfähig und inkompetent, so waschlappig und so er auch ist, er ist einfach unglaublich sympathisch. Ich mag ihn einfach wahnsinnig gern. Und sowas wie diese letzte Szene, die ich zwar etwas krampfig gespielt fand und von Hawkeye, der dieses Glas hinreicht und dann noch ihn mit Big Boy Sun anspricht, so wie die Frau aus dem Badehaus, auch so schleimig und der kippt dann so schnell und ach ihr, aber es passt zu Henry, es passt einfach
es
zu Henry,
passt
dass er
komplett.
Nicht lange den bösen Chef spielen kann, weil er das ja auch wahrscheinlich überhaupt nicht will. Weil
es passt komplett zu Henry.
Wäre überhaupt nicht sein Stil. Er kann zwar mal sauer werden und dann ernst sein, aber der ist nett. Der ist einfach nett und sympathisch. Und das macht es eigentlich nur noch umso fieser, wie sie da mit ihm umgegangen sind. Dass sie ihn einfach nur über den Tisch gezogen haben. Nur aus reinem Egoismus.
Ja, und der Vergiftungsplan von Burns und die Sache, was wer kommt dann und so, weißt du? Das sind ja alles so Sachen, das ist, wie weit werden sie bereit zu gehen dafür, dass sie da ihr halbwegs ihr Lotterleben weitertragen können halt, ne? Also wie gesagt, das ist für mich auch so storytechnisch so dieses große Manko, dieses, dass er einfach ad hoc dann, nachdem das auffliegt, dass die ihn nur dahin gelockt haben, dass er sofort sagt, ich bin wieder da. Ja. Macht Sinn aus der Kürze einer 21-minütigen Folge und so halt, ne? Aber das muss einfach nur mit Blick auf die Uhr und es ist natürlich auch wirklich ein bisschen zu früh in der Serie, um realistisch zu sein, dass er weggeht.
Stimmt schon. Ja. Naja, aber man muss auch sagen, gut, sie hätten jetzt nicht mehr in diese Folge reinpacken können. Es war alles drin, es gab keine Längen.
Ja.
Es hat alles von der Handlung her genau richtig gepasst. Es ist dramaturgisch aufgebaut worden. Dass die Handlung nicht wirklich Sinn macht, ist eine andere Frage. Aber es ist von der Struktur der Erzählung her sehr stringent erzählt. Also man war halt am Ende, man hätte einen besseren Grund finden müssen, warum Henry da bleiben will, wo er jetzt dann eben wieder zurückgekommen ist. Aber
ja, also wenn du dazu sehr drüber nachdenkst, dann würde man sagen, also wahrscheinlich ist es so, wenn da jemand ist, der aus dem medizinischen Personal, der auf unerklärliche Weise krank wird und die können sich da keinen Reim drauf binden, dann werden die aus diesem Camp, da werden die von da weggeflogen in eine Klinik oder irgendwie sowas, oder? Die bleiben ja nicht da, bis der nächste Arzt, bis der nächste ehemalige Commander, der die besten Diagnosen in Bloomington, Illinois macht, ne? Vorbeikommt. Normalerweise wäre der dann schon längst weggeflogen worden in irgendwie eine Spezialklinik oder so halt, ne?
Also ich kann mir höchstens noch überlegen, dass Henry sich in Tokio gelangweilt hat. Dass er gemerkt hat, als jetzt der Notfall kommt und er dann organisiert, so hol Ugly John,
macht
das und das und das, er wird gebraucht, dass ihn das dann doch irgendwie gepackt hat.
Es ist vielleicht ein bisschen dieses Gefühl, da werde ich gebraucht und die Leute tun ja wirklich alles, damit ich wieder zurück bin. Und diese Leslie ist ja auch oh la la.
Ja.
Das darf man auch nicht vergessen halt, ne?
Darf man nicht vergessen.
Das darf man auch nicht. Und sie haben ja angeboten, auch mal über ihn rüber zu laufen.
Ja, genau. Ja. Vielleicht lässt er Leslie über sich drüber laufen, das könnte angenehmer sein.
Ich denke, da werden entsprechende Dinge gemacht.
Ja, da wird was geregelt. Da wird was.
Was ich faszinierend finde, ist, mir ist wirklich gar nicht aufgefallen, dass Margaret in dieser Folge fehlt, weil es so viele Szenen später noch in der Serie gibt, wo Burns zeitweise das Kommando hat und es gibt dann immer so diese Margaret-Szenen, wo sie ihn dann so aufpusht und ach, jetzt können wir das nach unserem Ebenbild und nach unserem können wir das formen und gib mir einen jungen Mann und pipapo und der wird dann so werden, der perfekte Soldat und so, dass sie hier gar nicht vorkommt. Ja. Krass, das ist wirklich...
Komisch, ich habe sie aber auch überhaupt nicht vermisst, weil die ganze Stimmung im Lager in dieser Folge überhaupt nicht dazu gepasst hat. Sie hat da nicht gefehlt. Was sonst in jeder anderen Folge, in der Margaret nicht vorkommt, fehlt Margaret. Später in der Serie, weil sie einfach so fest zum Team gehört und so fest zu dieser Dynamik, weil sie ja auch ihre Rolle in diesem Team so stark verändert, dass wenn Margaret nicht dabei ist, fehlt einfach, egal zu welchem Zeitpunkt in der Serie, immer ein ganz wichtiger Punkt. Und hier fehlt sie einfach nicht.
Ja, es ist tatsächlich so, ja. Ja. Ja, aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, umso schöner war auch die Szene mit dem Dienstplan von Burns. Hängen sie den noch aus. Der macht unbeliebt. Ja, einfach nur dieser Blick drauf ist super. Der macht unbeliebt. Bin ich hier, um beliebt zu sein? Also genau an der richtigen Stelle. Was? Aber auch da, ehrlich gesagt, hätte ich mir tatsächlich ein paar Folgen von dieser Dynamik gewünscht.
Ja.
Also es wäre vielleicht interessant gewesen, hätten sie daraus einen Story-Arc für 3-4 Folgen gemacht, dass zumindest eine oder zwei Folgen noch Burns da das Kommando hat und man den wirklich so hassen lernt und dann erst Henry zurückgeholt mit irgendeiner Aktion. Wäre vielleicht als Story-Arc etwas sinnvoller gewesen.
Aber halt, ich glaube, ne? Für Story-Arcs war man noch nicht so weit.
Ja, aber lass es mich noch einmal sagen, Felo, ja?
Ja.
Henry Blake macht die besten Diagnosen in Bloomington, Illinois. Das ist für mich einfach das Highlight halt. Ne? Ja. Dieser Podcast, wenn du weißt, wie man es schreibt, kannst du die Folge nennen: Dieser Podcast ist der beste Podcast in Bloomington, Illinois. Wenn du rausfindest, wie man das schreibt.
Das finde ich raus. Das kriege ich noch hin. Ja, ich hatte tatsächlich auch schon so den Plan. Die ganze Zeit gesagt, das muss, okay.
Bloomington, Illinois. Der beste Podcast in Bloomington, Illinois.
Ja, ich glaube, damit sind wir. Ich hatte noch eine Sache, ist mir aufgefallen, weil die auf Englisch wie auf Deutsch gleichermaßen verwirrend für mich war. Das wurde nicht übersetzt. Als sie da in dem Badehaus waren und Henry aufbrechen will und die Badehauschefin fragt ihn noch, ob sie noch zum PX rübergehen, PX Big Boy Son. Und ich nicht wusste, was PX ist und habe versucht, das rauszufinden. Nach Army-Abkürzung ist PX Post-Exchange, also das ist sowas wie ein Laden, ein Einkaufsladen. Und ich habe mich gefragt, gehen die jetzt einkaufen? Ist damit irgendwas anderes gemeint? Ist das irgendeine schlüpfrige Andeutung? Ist das vielleicht Army-Slang für irgendwas? Weil es gibt hier noch eine andere Stelle, die ist auf, im Original ist das Army-Slang, da sagt Raider am Telefon, sie hatten SOS zum Essen. Das ist Abkürzung für Shit on a Shingle und das ist Toastbrot mit Creme, Korn, cremigen pürierten Corned Beef. Mhm. Und ich habe wirklich jetzt mal durchgeschaut, ob ich irgendwo Seiten finde, wo es gibt einige Seiten mit Army-Slang, aber ich habe nicht rausgefunden, was mit PX wirklich gemeint sein kann.
Also PX taucht öfters auf als Begriff. Mhm. Aber ich habe auch immer gedacht, dass das irgendwie ja genau so ein Laden wäre und so, aber ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht, was, also in der kurzen Suche finde ich jetzt hier auch nichts irgendwie. Nee. Ihr müsst uns mal sagen, was der PX im Militärslang ist.
Falls wir irgendwelche MilitärexpertInnen hier unter unseren HörerInnen haben, dann sagt uns das. Vielleicht ist ja auch wirklich irgendwas ganz anderes damit gemeint. So, ich bin damit durch. Oh, Hawkeye trägt Hut. Das habe ich mir noch notiert. Eine der wenigen Folgen, in der Hawkeye noch den Hut trägt, den Donald Sutherland im Film aufhatte als Markenzeichen, den Hawkeye sonst immer nur im Vorspann trägt, im Titel. Da sieht man ihn mit seinem Hut und später hat man ihn, glaube ich, nur in ein oder zwei Folgen tatsächlich diesen Hut tragen sehen und das ist eine davon.
Stimmt, das ist nicht oft so, ne?
Ja.
Also egal, was ich dazu google, lande ich immer bei, das ist einfach sowas wie Walmart, Target, Marcy, ne? Also dass es im Prinzip ein Einkaufsladen ist. Ein militärischer Einkaufsladen. Ja. Ne? Wo das Militär halt wahrscheinlich sowas wie hier beim Zoll oder so dann Ware kaufen kann.
Aber wozu er dann mit der Badehauschefin in den Laden gehen will oder sie mit ihm?
Oder sie bekommt da für die Dienstleistung Ware. Das könnte sein, dass sie das nur bestimmte Sachen nur da kaufbar sind und da musst du einen Militärtypen dabei haben, dass dir der, weißt du, so wie wenn, weißt du, hatte ich noch nie, also wenn du Alkohol für ein Kind kaufst, Also was wir natürlich nicht tun würden.
Niemals.
Aber dass man vielleicht sagt,
das macht Sinn, ja,
tatsächlich. Da gibt es geilen Stuff drin, aber dafür musst du Militärangehöriger sein oder ein Militärangehöriger muss mit dir reingehen oder es darf er dich kaufen. Ja, das, ist jetzt aber Spekulation.
Das kenne ich ja sogar selber noch, weil wir bei uns in Schweinfurt hatten wir eine amerikanische Militärkaserne. Es gab ganz viele Dinge, die man nur dort bekommen hat, die einfach sehr begehrt waren. Ich weiß gar nicht mehr, also einfach Sachen, die halt die Amerikaner, die da im PX wahrscheinlich zu bekommen waren. Und ja, da musste man rankommen. Da musste man jemanden kennen, der da einkaufen konnte. Jemanden von der Army oder zumindest ein Amerikaner.
Hier steht als Beispiel, da werden zum Beispiel Waren von Walmart angeboten. Mhm. Die wird es ja wahrscheinlich zu der Zeit in Korea nicht gegeben haben.
Ja, und in Tokio
und da hast du einfach,
wahrscheinlich auch.
Ja, gut, in Tokio auch nicht. Also da hast du vielleicht die Ware gekriegt, die du von zu Hause kennst oder die halt begehrt war, weil sie nicht in dem Land halt zu der Zeit gerade gegeben hat. Ne? Und vielleicht ist das wirklich so wie so in so einen Fanshop beim Fußball rein, wo du nur reinkommst, wenn du eine Mitgliedskarte des Vereins hast.
Ja, sowas in
das
der Art.
Das ist mir mal passiert. Da musste ich gleich rausgehen. Da habe ich gesagt, das ist ein Fanshop. Nee, nur weil es war für Vereinsmitglieder.
Aha. Ja, das ist super. Hätte ich mich aber auch geärgert, wenn ich in den Fanshop von irgendeinem Fußballverein. Oh mein Gott.
Ich hatte Bier.
Achso, ja, die hatten Bier. Okay, das ist jetzt allerdings wirklich ärgerlich. Na gut. Okay, ich glaube,
sind wir durch, ne?
Dann sind wir durch. Das, Fazit. Es ist eine ganz, ganz, ganz eigenartige Folge. Ich weiß nicht, ob ich sie geil oder schrecklich oder wie auch immer finde, aber
Ich finde die schon gut.
Es ist auf jeden Fall für mich eine Highlight-Folge der Serie, die wie kaum eine andere mir im Gedächtnis geblieben ist. Und irgendwie hat sie was, die Folge. Es ist eine Reizfolge.
Absolut, ja.
Ich bin froh, dass wir die jetzt auch mal hier besprochen haben, gerade weil die ersten Staffeln einfach schon wieder so lange her sind.
Gefühlt noch länger, ja, richtig. Und trotz alledem, egal wie es ausgeht, wir sind doch froh, dass er nach Hause geht, dass der Henry wieder nach Hause gekommen ist.
Ja, genau, wir haben unseren Henry wieder. Wir wollen unseren guten alten Henry wieder. Das wollte ich nicht. Ja. Gut. Dann verabschieden wir uns jetzt hier an der Stelle, würde ich sagen.
Ganz genau.
Hinterlasst uns Kommentare, Bewertungen. Macht mal mit Bewertungen. Gebt uns Sterne und teilt. Das fände ich auch mal, muss ich auch mal sagen, nicht nur, wenn ich irgendwas, wir sind jetzt nicht mehr auf Twix. Ich bin bei X ausgestiegen. Ich habe mich dort verlustiert. Verabschiedet und bin geflohen mitsamt meinen Podcasts. Es gibt uns also nicht mehr auf X, aber es gibt uns auf Blue Sky. Handle ist einfach der Sumpf und da könnt ihr dann weiter kommentieren und folgen und allem und gerne dann, wenn ich irgendwas poste, das teilen. Aber teilt auch so, wenn ihr die Folge hört in eurem Podcatcher und das irgendwie den Link euch das gefällt, dann postet doch mal den Link in euren sozialen Medienkanälen, auch einfach mal so. Das wäre auch bestimmt ganz nett, so als kleiner Multiplikator-Versuch mal. Und ansonsten, schreibt uns Postkarten oder besucht meinen Wunschzettel. Da ich Weihnachten ablehne, gilt der das ganze Jahr über. Könnt mir das ganze Jahr über Sachen schenken.
Ja. Und es ist schön, dass der Sumpf im Himmel angekommen ist.
Jawohl, so
denn ist es. Denn in den Serienhimmel gehört Mesh auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Ja, Gregor, vielen Dank, dass so schnell, wie üblich, ganz schnell eingesprungen bist. Das finde ich immer ganz toll.
Mesh, da kannst du mich um 3 Uhr nachts wecken und so. Ich glaube, da könnte ich irgendeine Folge, also vielleicht nicht jede Folge, aber einen gewissen Teil von Folgen könnte ich sofort ad hoc besprechen, weil ich Mesh auch immer wieder gucke. Immer wieder, wenn ich nicht weiß, was ich gucke, im Zweifelsfall, das ist so wie meine Wohlfühlserie, meine Lava-Lampe des Serienkosmos.
Ja.
Halt. Und das ist, ich bin auch froh, dass es auf Disney Plus drin ist. Ich prangere immer noch an, dass das Finale immer noch nicht drin ist, sondern es wirklich mit der Zeitkapsel-Folge endet. Und ich habe den Support von Disney mehrfach angeschrieben, nie eine Antwort bekommen. Nicht einmal, aber es ist trotzdem schön, Mesh da zu gucken und einfach zwischen den Staffeln hin und her zu springen. Und Mesh ist wirklich wie so ein Serientier, eine Lavalampe, ein Wohlfühluniversum im Koreakrieg, so schlimm der auch natürlich ist. Aber das muss man als Serie auch mal schaffen und es ist wahrscheinlich eine der, also es ist definitiv eine der Top 10 Serien aller Zeiten für mich.
Ja.
Auf jeden Fall. Und MASH ist wie Star Trek, da kann man immer drüber reden.
Ganz genau, weißt du? Ganz genau. So sieht es nämlich einfach mal aus. Ja, und damit würde ich sagen, das waren jetzt gute letzte Worte. Wir können uns hier an dieser Stelle verabschieden. Und ich habe diesmal einen besonderen Abspann noch extra für euch aufgenommen. Und damit verabschieden wir uns jetzt. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Ich will aber Kekse.
Großartig. Alter, das ist ja richtig gut. Das ist ja voll gut, echt. Armin Laschet war der Name, der mir vorhin nicht eingefallen
ist. Laschet, ach natürlich.
Armin Laschet.
Wie kann man Armin Laschet vergessen?
Ich lache immer noch, da muss ich noch diesen Artikel mit dem Foto, den kannst du mal verlinken, das ist großartig. Nee, bei Armin Laschet muss ich immer an diesen, es gab so für, also für NRW als Ministerpräsident eingetreten ist damals, gab es so einen geilen Werbespot, wo sie zwei Typen an der Tankstelle unterhalten, dass keiner sich für ihre Belange politisch interessiert. Und dann siehst du, die Kamera schwenkt um, da ist eine Zapfsäule und Armin Laschet hängt den Tank, also die Pistole rein und sagt, ich schon. Und ich jedes Mal, wenn ich dieses Spot sehe, könnte ich mir den Arsch wegnehmen. Das ist mein zweitliebster nach dem SPD-Wahlwerbespot von 94, Rudolf Scharping, Oskar Lafontaine und Gerhard Schröder. Dieses Triumvirat, in dieses Männerbündnis passt kein Blatt Papier. Ich liebe dieser Wahl, der ist einfach geschichtlich, ist das Ding, wie geil man da, und Rudolf Scharping, der die Menschen vereint. Und jedes Mal macht so mein Gehirn so einen Aussetzer, wenn ich sehe, Oskar Lafontaine, er bringt die Finanzen in Ordnung, Gerhard Schröder kämpft für ihre Jobs und Rudolf Scharping, der die Menschen vereint. Und dann denke ich jedes Mal, nee, aber hey, ich bin auch so gut wie nicht mehr aktiv auf X. Also ich habe die Accounts noch nicht deaktiviert, aber ich poste da so gut wie nichts mehr. Ich fühle mich sehr wohl auf Blue Sky, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja. Also ich war auch froh, dass du rüber gemacht hast. Das geht nicht mehr. Ich sehe nur noch Musk und Trump jetzt featuren die ja die Weidel wie verrückt und so halt. Ne? Furchtbar alles. Ich will da gar nicht mehr reingucken, weißt du?
Nee, es war auch wirklich.
Es war Zeit, ne? So.
Da sind die Bergleute.
Nee, ich wollte der zweite. Also das ist, aber es ist einfach nur so super, weil er auf all diesen Bildern immer, das ist einfach so herrlich. Weil der Rest, siehst du, der Rest ist ganz normal, aber er hat geschafft.
Oh nein.
Er hat geschafft. Oh, Mann, das haben wir zwar nicht in der, hier, warte mal, das muss ich noch, das haben wir zwar nicht in der Folge gesagt, aber hier das mit diesem SPD-Wahlwerbes, das musst du unbedingt gucken. Es ist der,
ich häng das hinten dran. Das ist Nachgeplänkel. Das ist einfach zu schön. Allein schon, weil mir auch in der Folge Armin Laschet einfach nicht eingefallen ist.
Ey, mir auch nicht, Alter. Ich habe es eben nur gegoogelt, wie schnell man den vergessen hat halt, ne?
Ja, heftig. Naja, gut. Dings. Der SPD-Kandidat, der, wie hieß er denn nochmal? Mit dem Bart und der Brille.
Mit der Bart, mit dem Bart und die Brille? Hä?
Wer war denn der SPD-Kanzlerkandidat vor ein paar Jahren?
Mit dem Bart und der Brille.
Aus Würsel. Wie hieß denn der Mensch?
Ach so, ja, Schröder auch irgendwie, Nehmt Martin Schröder, irgendwie.
Nicht Scholz, Schulz?
Der diese 100% damals gemacht hat in der Partei,
ja, ja,
ne?
Ja, ja, Schulz? Nee.
Ja, ich glaube doch, ja, irgendwie so ähnlich.
Siehst du, sie haben es auch vergessen.
Ja, ja. Total vergessen, ja.
Die es nicht werden, die werden dann einfach vergessen anschließend.
Ja, oder wie damals hier Sigmar Gabriel, der dann Pop-Beauftragter der SPD wurde.
Ja, richtig.
Weißt du noch, das Amt ist danach, manchmal schreibe ich Parteien so an und stelle Fragen. Und ich habe bei Dama gefragt, ob das Amt des Pop-Beauftragten je wieder neu vergeben wurde. Nein, haben sie mir geantwortet. Ist nicht mehr neu vergeben worden. Aber ich werde wahrscheinlich damit auch kein Parteimitglied mehr werden
Nein,
können.
Nein, das war's oder? Jetzt wohl. Du bist auf der schwarzen Liste. Du bist gebrannt.
Ja, da kannst du dir. Obwohl ich eigentlich von meinem Naturell bin ich SPD-Wähler. Weißt du, so wie sie sein sollte, nicht so, wie sie ist.
So wie sie sein sollte, wäre ich es auch.
Aber
ja,
nur nicht wie sie ist, leider im Moment halt. Oder was heißt im Moment schon seit einer ganzen
Weile. Das ist ja sowieso prinzipiell, wäre ich Wähler von einigen Parteien, so wie sie sein sollten. Nur so wie sie sind, sind sie eigentlich alle nicht wählbar für mich.
Ja.
Ich kann nur wieder am Ende wählen. Ich die einzige Partei, bei der ich tatsächlich Parteimitglied bin, die Partei.
Bist du Parteimitglied?
Ich bin Parteimitglied in der Partei.
Du bist bei der Partei für Arbeit, Tierschutz, Rechtsstaat und basisdemokratische Alternative?
Genau, bin ich Parteimitglied.
Bist du wirklich Parteimitglied? Also auch
10 Euro, ich habe auch irgendwo meine Mitgliedskarte noch.
Oh. Ich muss immer noch, ich liebe immer noch dieses, kennst du dieses, von, also...
Die 10 Euro kann man von der Steuer absetzen.
Ich weiß. Ja, ja, du kannst auch bei den 10, du konntest auch bei den 10 Euro kaufen. Und dafür hast du 10 Euro gekriegt. Es war Parteienfinanzierung, die legal war zu der Zeit.
Ja.
Das beste Ding ist, du musst dir mal wenn du mal viel lange Zeit, Weile hast, ist es total witzig, so diese Parteien, wenn die sich für die Bundestagswahl anmelden, da melden sich ja jede Kleinstpartei der Welt an und die muss dann durch so ein Gremium durch und die meisten werden abgelehnt, weil sie auch diese Stimmen nicht zusammenkriegen für dieses Mindestding. Aber bei der letzten gab es auch so ein Ding mit der APPD. Ja, mit der anarchistischen Pogo-Partei Deutschland. Da waren dann auch so diese beiden, der Imperator dieser Partei, da waren so diese beiden Tanker und die saßen dann da und haben gesagt, ja, sie haben aber den Antrag nicht formell eingereicht. Ich hab doch da eine E-Mail hingeschickt. Naja, sie müssten das Ding aber schriftlich einreichen und so. Und dann haben die sich total drüber aufgeregt, weil die gesagt haben, sie haben es uns aber nicht geschickt. Sie haben das nur online gemacht, aber sie müssen das noch, die Unterstützungsunterschriften müssen wir physisch haben. Und deshalb wird das jetzt erstmal abgelehnt. Und wie geil der Typ sagte, dafür bin ich nüchtern geblieben. Und gegangen ist. Und das ist so geil, die beiden. Und da gab es so ein Bild von den beiden, wie sie da sitzen in diesem Gremium. Also richtig Hardcore-Punker, ne? Und darunter hat dann auf Twitter damals noch so ein Journalist kommentiert, die Parteiführung ist noch vorsichtig optimistisch. Und so, das ist großartig. Also das alleine ist pures Gold. Echt. Wirklich. Also da gab's auch ein YouTube-Video. Also das ist großartig gewesen. Das ist, suche ich mal raus, das kannst du ja auch mal angucken. Das sind ein paar Minuten, das ist witzig, du lachst dir den Arsch über diese beiden Typen ab. Aber das Geilste war wirklich, haben eine E-Mail geschickt. Nee, sie müssen das in echt, und du musst das ja, noch geiler als die Typen sind wirklich diese Typen, die da vorne in diesem Gremium sitzen und das ja ernst nehmen müssen, diese ganzen Parteien halt, ne? Ne, und dann sind da irgendwelche Freunde des Gartens und irgendwie sowas. Und dann sagen sie, ja, sie brauchen aber 5000 Unterstützungsstimmen und sie haben 4. Und dann, ja, wir hätten noch eine 5. Aber der Hannes, der hat noch nicht unterschrieben. Ja, aber sie brauchen 5000 und so. Weißt du, nein, und so. Dann denkst du dir, Felo, ist großartig sowas hier. Da ist es, ich habe es gefunden. Der Vorsitzende... Ey, Felo, das Video, das musst du dir unbedingt, das musst du dir unbedingt ansehen. Das ist, wie gesagt, brauchst du nicht für die Shownotes, aber du lachst dir den Arsch weg über die beiden Typen. Ist so gut. Nein, aber das ist auch so geil. Die Parteiführung ist vorsichtig optimistisch und die werden dann halt befragt. Die haben es halt offensichtlich, ich hab's doch in den Briefkasten geworfen. Und das ist wirklich großartig. Das musst du dir wirklich mal angucken. Du lachst dir den Arsch weg. Felo, es ist großartig.
Felo, die zwei Typen unten.
Ja, das ist wirklich das, das Beste. Beste ist der Abgang und dafür bin ich nüchtern geblieben. Und das ist so, ehrlich gesagt, da überlege ich, ob ich zukünftig genau solche Abgänge auf die Art mache. Nur noch so aus Meetings rausgehen und dafür bin ich nüchtern geblieben.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.